Tempo, Reis mit Huhn und Ei. Das ist ein japanisches Gericht und warum heute Japan im Podcast How to Baby? Weil wir über Baby Shiatsu sprechen wollen, über eine eigene Körpertherapie, die aus dem japanischen Traditionsraum stammt. Und unsere Gesprächspartnerin ist heute, über das freue ich mich sehr, weil wir online trotz der Corona-Pandemie sprechen können, Frau Karin Kalbantner-Wernicke. Sie ist jahrzehntelange Baby-Shiatsu-Expertin, macht ganz viele Schulungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch in Japan, Australien, ja, man kann sagen Europa und weltweit ist sie eine gefragte Expertin. Ich begrüße Sie heute, liebe Frau Kalbantner-Wernicke. Hallo, herzlich willkommen bei How to Baby.
Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen über Babyshiatsu berichten darf.
Ja, wunderbar. Wie Sie zu Baby-Shiatsu gekommen sind, was man unter Shiatsu versteht, was der Unterschied ist zwischen Shiatsu und Babymassage, über all diese Fragen wollen wir heute plaudern. Und ja, ich bin Petra Russo, euer Host, und freue mich schon sehr, sehr, weil auch für mich gab es ganz viele spannende Details mit dem Gefühl, ja, wie gehen denn die Japaner mit dem System Familie, mit der Frage gesunde Familie, und die bleiben alle gesund, nämlich Mama, Papa und die Babys. Und da weiß Frau Kalbantner-Wernicke ganz, ganz viel zu berichten. Bitte Karin, erzählen Sie uns mal diese ersten Berührungspunkte, wie Sie als Kinderphysiotherapeutin zu Baby-Shiatsu kamen.
Ich habe meine Physiotherapieausbildung Mitte der 70er gemacht und hatte eigentlich damals eine ganz andere Vorstellung. Ich bin so aufgebrochen in die Human Growth Bewegung, nannte sich das damals. Und dann Physiotherapie, das war dann eigentlich was sehr Mechanisches. Und dann habe ich einfach gesucht, was gibt es noch? Und ich habe schon von klein auf mich für Japan interessiert. Und dann habe ich eben eine sehr, sehr zerfletterte Kopie gefunden, auf Englisch über Shiatsu, und habe dann versucht herauszufinden, wo kann man mehr lernen. Und das war eben sehr schwierig zu dieser Zeit. Und man muss dazu sagen, ich komme von der Schwäbischen Alb. Da war eben Japan auch sehr weit weg. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn es das einfach nirgends gibt, dann bleibt mir nur eins und ich gehe nach Japan. Und so bin ich dann Ende der 70er Jahre nach Japan gegangen, um mich eben dort umzuschauen und über Shiatsu mehr zu erfahren. Und daraus sind es dann eben viele Jahre geworden. Ich habe dann dort meine Shiatsu-Ausbildung gemacht, ja, und bin eigentlich dem Land seitdem immer ganz eng verbunden.
Sie sind ganz eng verbunden. Sie haben dann später, wie ich erfahren habe, Ihren Mann kennengelernt. Ihr Mann ist auch dem Thema Kinder, Babys sehr verbunden, weil er ist Kinderarzt. Ist er mit Ihnen mit in Japan gewesen?
Nein, es ist sehr interessant. Mein Mann, der hat als Arzt hat seine Doktorarbeit auf den Philippinen geschrieben über den Bereich Ethnomedizin. Das heißt, zeitgleich, ohne dass wir uns gekannt haben, war ich in Japan und er auf den Philippinen. Und wir haben uns dann nachher erst kennengelernt. Und ja, und ich habe dann meinen Mann mit der Liebe für Japan angesteckt. Wir waren dann zusammen in Japan. Und dann hat er eben, der sehr offen war für diese ganzen Methoden, sich eben für die japanische Kinderakupunktur interessiert. Das heißt Shonishin. Und das ist was ganz Besonderes, weil da wird nicht gestochen, sondern wird mit einem Instrument auf der Haut gearbeitet. Und so kam das einfach, dass wir beide uns so diesen Weg ausgesucht haben. Ich sag immer zwischen der östlichen und westlichen Welt.
Wunderbar. Sie sagen Kinderakupunktur, wir gehen jetzt mal gedanklich in diese asiatische Therapie. Wir finden Meridiane sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin als auch in Japan und in allen asiatischen Heilmethoden, auch in Indien gibt es die Meridianmedizin. Wie entwickeln sich denn diese Meridiane, Karin?
Also wir gehen jetzt davon aus, dass eben zum Zeitpunkt der Geburt die Meridiane zwar angelegt sind, aber nicht entfaltet. Und das bedeutet einfach, dass wir die sensorische, also die Entwicklung der Sinnessysteme, die motorische, also die Entwicklung der Bewegung und die Entwicklung der Meridiane, dass das gekoppelt ist. Und das eben bedingt durch diese Bewegungsreize auch die Meridiane sich immer weiter ausbilden. Also das ist eine Kopplung. Und deswegen gerade auch das erste Lebensjahr so von Bedeutung ist, weil hier die Grundlagen gelegt werden für später. Also die Meridiane, das ist so, glaube ich, ein Unterschied auch nochmal zwischen der chinesischen und der japanischen Medizin. Weil in Japan wurden Kinder immer, also man muss sagen früher, wir dürfen mal nicht von heute ausgehen, als kleine Persönlichkeiten betrachtet, aber nicht als kleine Erwachsene, sondern wirklich als Kinder, die eine eigenständige Medizin und daraus resultierend eigenständige Behandlungsmethoden brauchen. Und deswegen hat man sich für diese Meridianentwicklung, was bedeutet das, wie werden wir zu dem, was wir sind, einfach sehr interessiert.
Das heißt, man hat sehr früh, das ist eine wunderschöne Vorstellung, das Baby in seiner ureigensten Persönlichkeit auch in Japan bereits wahrgenommen. Und schaut einmal, mit wem bin ich konfrontiert? Wer zeigt sich da und wie zeigt er sich? Wie erkenne ich als Mama, Papa die Zeichen des Babys lesen zu können?
Ganz genau.
Ist das also circa so?
Ja, und zwar, wir haben ja das Buch, das ist jetzt, weiß ich nicht mehr, 1827 von einem Herrn Ota. Das war ein Kinderarzt eben aus östlicher Sicht. Der hatte da das erste Buch geschrieben und der hat da natürlich nicht mit dem Begriff Bindung, aber der hat mit den alten japanischen Worten damals schon sich mit dem Thema Bindung auseinandergesetzt. Und wir haben da ein wunderschönes Bild. Da behandelt er Mama, die das Baby auf dem Bauch hat, gleichzeitig. Und diese Technik, die benutzen wir heute noch, ganz besonders, wenn wir Frühchen haben, also Babys, die zu früh geboren sind, wo es ja oft mit Bindungsproblemen einhergeht. Oder, das wird auch generell gemacht, einfach damit die junge Familie zusammenwächst. Traditionell war es ja in Japan auch so, dass die Geschwisterkinder bei der Geburt waren, dabei waren. Und ich bin ja in Japan in der Hebammenausbildung tätig. Also ich kenne sehr viele Geburtshäuser in Japan. Da ist es immer noch üblich, dass die Geschwisterkinder dabei sind. Und die bekommen eben den besten Platz, damit die sozusagen den Neuankömmling begrüßen können. Und genau da wurde eben auch diese Behandlungsmethode dann gemacht. Dann wurde oft dieses Baby auf den Bauch von dem Geschwisterkind gelegt und die wurden dann beide behandelt mit dieser Technik, die so alt ist, immer mit dieser Idee, wir gehören zusammen von Anfang an. Und das finde ich einfach schon sehr beeindruckend.
Wunderschön. Sie sagen mit dieser Technik, diese Technik Shiatsu, man weiß, es ist Finger und Druck, heißt es übersetzt. Und das ist etwas, das uns sehr, sehr unterscheidet aus der europäischen Sichtweise, wenn wir an Babymassage, an Babystreicheln und so weiter denken. Aber dieses Drücken, dieses meridiane Drücken, was kann das, was ist es vor allem, in welchen Problembereichen wird das sehr, sehr erfolgreich jetzt angewandt? Wir haben gesprochen über Babys, die zu früh geboren sind, die Bindungsprobleme auch mit der Mutter haben. Aber gehen wir vielleicht auch einmal in den allgemeinen Kreis, in den leichteren Kreis mit Schreibabys oder Schlafprobleme oder Bauchschmerzen. Vielleicht, Karin, wenn wir darüber ganz kurz erfahren könnten, wie Shiatsu sich diesen Fragen gegenüber verhält.
Also generell ist es jetzt einfach mal so, Baby-Shiatsu oder überhaupt Shiatsu ist eigentlich gedacht für eine gesunde Entwicklung. Also das heißt, traditionell wird das wirklich regelmäßig angewandt, um die Entwicklung zu unterstützen, aber auch um zu unterstützen, dass die Familie gestärkt wird und zusammenwächst. Wir bekommen natürlich sehr, sehr viele Kinder oder Babys mittlerweile, wo Mütter so das Gefühl haben, bei meinem Baby, das ist irgendwie ein bisschen anders oder tut sich schwerer. Und die dann oft beim Kinderarzt hören, naja, das wächst sich aus. Das ist natürlich ein großes Klientel, die jetzt bei uns kommen, die sehr verunsichert sind und die einfach von uns auch Tipps wollen, was sie tun können zur Unterstützung. Aber wie gesagt, ursprünglich ist die Idee vom Babyshiatsu für alle, also ohne, dass jetzt zwangsläufig irgendwelche Symptome da sein müssen, sondern als Stärkung für die ganze Familie. Und Sie hatten ja vorher schon mal gesagt, das Oyako, dieses japanische Gericht Eltern und Kind, was ja Glück symbolisiert. Das japanische Kunstwort für die Bibishyatsu-Kurse ist Oyako-ko. Und das mittlere Ko schreibt sich jetzt mit zwei O. Und es bedeutet Eltern, Glück, Kind. Und die Idee ist, sind die Eltern glücklich? Ist es das Kind? Und ist das Kind glücklich? Sind es die Eltern? Das heißt also, wir haben im Japanischen ursprünglich diesen systemischen Ansatz, wobei natürlich da kein Mensch früher was von systemisch gewusst hat.
Ja.
Aber man wusste einfach, man betrachtet ja diesen Kiefluss in den Meridianen und wenn der gut fließt, dann kann auch ein gutes Miteinander da sein. Und das war diese ursprüngliche Idee und deswegen ist es oft so, dann kann es vorkommen, dass zum Beispiel eine Mama kommt mit dem Baby zur Behandlung, dass wir erstmal die Mama behandeln, bevor wir überhaupt das Baby behandeln würden. Es gibt so einen japanischen Satz, der heißt, willst du das Baby stärken, stärke zuerst die Mama, gilt aber natürlich auch für den Papa. Also diese enge Verbindung und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied auch nochmal im Vergleich zur Babymassage. Weil eben wir davon ausgehen, wenn die Eltern in ihren Meridianen, in ihrem Meridianfluss gut gestärkt sind, dann können die einfach auch dem Baby den Raum bieten zur Entwicklung. Und was Sie vorher gesagt haben, können sie die Zeichen von ihrem Baby auch lesen. Mhm. Also einfach verstehen, was braucht es jetzt gerade?
Das heißt, aus der japanischen Tradition geht man mit dem Vorsatz hinein in die Familie, gute Eltern bereiten den Weg für ihre Kinder vor, korrekt?
Richtig. Nicht die Kinder, also nicht den Weg, dass sie sozusagen so symbolisch mit dem Besen vorne weglaufen, dass da kein Stein mehr liegt, sondern dass die Kinder über den Stein selber drüber steigen können. Um das geht es uns. Und das ist, wo wir einfach auch mittlerweile aus der westlichen Neurophysiologie wissen, wie wichtig dieses erste Lebensjahr ist. Wobei im Japanischen ist es ja so, dass es ja traditionell diesen ersten Geburtstag früher nicht so gab, sondern es wurden einfach alle am Anfang vom Jahr ein Jahr älter. Deswegen wäre es präzise gesagt bis zum freien Laufen. Also diese Zeit von Geburt bis zum freien Laufen ist das Fundament, ja, für das, wie es den Kindern später in der Schule geht, wie wir als Erwachsene mit Stress umgehen, wie wir mit den Herausforderungen im Leben umgehen.
Wow, wunderschönes Bild, weil es auch die Mamis und Papas dann entstresst, weil man hat dann nicht, okay, im wievielten Monat geht dein Kind, im wievielten Monat ist schon das Füttern ein Thema oder schläft schon alleine, sondern es wird einfach ein ganzes Jahr geschaut, gut, wie bauen wir unseren gemeinsamen Familienweg, unsere gemeinsame Familiengesundheit auf. Schönes Richtig. Bild. Das entstresst auch ein bisschen bei mir der Gedanke, dass wir ja heute in unserer Gesellschaft, Karin, sehr, sehr viel versuchen auszuräumen. Das heißt, Kinder werden vor allem geschützt. Sie sollen nicht mehr stürzen. Sie haben teilweise Stürzhelme auf in der Wohnung zu Hause bereits. Sie sollen nicht mehr auf den Baum klettern, um nicht herunterzufallen. Das sind ja erhebliche Nachteile, wie wir wissen, weil die Kinder nicht mehr lernen, mit den Hürden des Lebens richtig umgehen zu können und auch eine Selbstvertrauensfrage entsteht. Wie geht es in Japan vor zurzeit?
Ich muss gerade so ein bisschen tief durchschnaufen, weil in Japan müssen wir einfach im Moment auch unterscheiden, was passiert in den Städten, was passiert auf dem Land. Dann müssen wir einfach sehen, dieses, so wie früher, dass dieser Familienverband so eng zusammengelebt hat, dass bedingt durch die Enge der Wohnungen, Tokio, Osaka, Kyoto, wo auch immer, findet es ja auch meistens nicht mehr statt. Das heißt, wir haben auch diese Mini-Familien und wir haben mittlerweile in Japan ja diesen enormen Druck, dass der richtige Kindergarten entscheidet, welche Uni ich nachher besuchen kann. Wir machen ja ganz viel auch Schulprogramme, die eben auch auf alten japanischen Traditionen basieren. Und da muss ich jetzt einfach mal gerade sagen, an dieser Situation sind wir Deutschen nicht unschuldig. Weil wir haben wirklich Bilder und Darstellungen von der Schule früher in Japan. Und das wäre eigentlich das, was wir heute als modernsten Waldorfunterricht beschreiben würden. Also es gibt Abbildungen, da klettern die alle übereinander. Das ist all das gemischt, Mädchen und Junge. Also wir hatten ja diese Schulpflicht da früher. Mhm. Es war projektbezogener Unterricht. Also es war ganz anders und praktisch wie Japan dann sich ja, sagen wir mal, gewaltsam in Anführungszeichen öffnen musste, Ende 1800 noch was. Da haben die Japaner das preußische Schulsystem für die Jungs übernommen. Deswegen die japanischen Schuluniformen der Jungs sind immer noch angelehnt an die Marineuniform der preußischen Heermarine. Und die Mädchen, das waren die amerikanischen Missionarinnen. Das heißt praktisch, da fand ein enormer Bruch statt. Da wurde ja auch dieser Samurai-Stand abgeschafft. Und da, ab dem Moment, wurde das Schulsystem komplett verändert.
Und stressiger.
Ja, da kam dieser Leistungsdruck, diese Trennung von Mädchen und Jungs, dieses preußisch-militärische nochmal rein. Deswegen ist es ganz schwierig, wenn wir uns angucken, was war mal die Tradition und was ist heute, weil es diesen starken Bruch einfach auch gab.
Wahnsinn. Gehen wir vielleicht wieder zurück zu den ganz Kleinen. Wenn das Baby zur Welt kommt, dann gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir dieses Baby im Bindungsverhalten als Mama, als Papa an uns halten, drücken, auch streichen. Aber ich habe durch Sie auch gelernt, streichen, das hat mich sehr beeindruckt, oder lassen Sie mich diese Frage stellen, kann im Gehirn Unordnung bringen. Warum?
Also es ist so, völlig unabhängig von der östlichen Sichtweise, hat man vor Jahren begonnen zu forschen, gibt es Unterschiede, wenn ich Streichung ausübe auf die Haut oder wenn ich Druck ausübe. Begonnen hat diese Forschung im Bereich des autistischen Spektrums. Und das war eben eine amerikanische Verhaltenswissenschaftlerin, die Tamlyn Granger, die selbst, sie nennt sich Autistin, war und die einfach merkte, sie kann nicht in soziale Kontakte gehen, dass sie das unheimlich anstrengt. Und da sie mit Verhaltensforschung für Tieren gearbeitet hat, hat sie beobachtet, wenn eben Druck auf Kühe ausgeübt wurde, dass die viel ruhiger wurden. Und dann hat sie sich diese berühmte erste Druckmaschine gebaut in ihrem Zimmer in der Uni. Das war wie so zwei Bretter mit Matratzen und sich dazwischen gelegt und dazugezogen und Druck ausgeübt und dann festgestellt, dass sie danach in der Lage war, für eine gewisse Zeit sozialen Kontakt aufzunehmen und dann hat sie das wieder gebraucht. Und so hat man eben angefangen und beobachtet, dass Kinder aus dem autistischen Spektrum unglaublich positiv auf Druck reagieren. Mhm. Und da ging diese Forschung immer weiter und jetzt haben wir ja, wir hatten jetzt in Hamburg hier ein Projekt, da haben Kinder Gewichtswesten bekommen, um diesen Druck zu simulieren. Im Moment der absolute Renner sind die Gewichtsschlafdecken, um diesen Druck zu simulieren. Und man hat festgestellt, dass eben gerade Menschen mit Schlafproblemen dann viel besser schlafen. Also man hat sozusagen beobachtet, auch gerade bei Frühchen und bei Babys, dass wenn ein gewisser Druck, und das war eine ganze Menge, was sehr erstaunt hat, ausgeübt wurde, dass dann die Sauerstoffsättigung zugenommen hat, dass die viel mehr Nahrung aufgenommen haben, mehr Gewicht zugenommen haben. Also das war von der Beobachtung einfach sehr klar. Und das Problem war jetzt aber, wenn wir praktisch den menschlichen Faktor dazu nehmen, dann ist es sehr schwierig, eine standardisierte Forschung zu machen, weil ob ich jetzt berühre mit Streichung oder berühre mit Druck, bin ich als Mensch ja immer dazwischen. Und da hat man jetzt eben ganz neue Apparate entwickelt. Wurde jetzt gerade in der Neuroscience veröffentlicht, sodass wirklich maschinell sozusagen auf der einen Seite Streichung ausgeübt wird und dazu Druck. Und dann konnte man jetzt wirklich beweisen, dass andere Areale im Gehirn reagieren. Und das ist jetzt praktisch die Grundlage, dass man jetzt strenge wissenschaftliche Forschung machen kann, weil sozusagen der menschliche Kontakt jetzt erstmal außen vor bleibt.
Super. Das heißt, wir haben die Erkenntnis ja schon länger, dass diese Druckpunkte auch vor allem auf diesen bekannten Meridianen, auf Händen und Füßen, vor allem bei den Babys, zu sehr schnellen Wirkungen führen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn das Baby jetzt, in welchem Zusammenhang drückt man die Punkte und wie lernt man Babyski-Azu als Mami oder Papa sehr einfach? Mit Ausnahme, dass man jetzt zu Ihnen in die Ausbildung kommt oder eine Babyski-Azu-Therapeutin aufsucht.
Also es ist so, was wir wissen, neben der Wirkung auf die Meridiane, geht man im Moment davon aus, dass das sogenannte vegetative Nervensystem, und zwar der Anteil der Parasympathikus, der uns zur Ruhe bringt, der bei den Babys ja noch nicht ausgereift ist, also der für Stressreduktion zuständig ist, dass der besonders gut auf Druck reagiert. Und gerade bei Babys, die ja mehr noch so Sympathikus aktiv sind, da in die Balance kommen, ihre Mitte finden, zur Ruhe kommen. Also das ist so diese, worum Babys ja zu so beruhigend wirkt, so sehr unterstützt, dass die Babys in ihre Mitte kommen. Das Gute ist, nachdem die Meridiane und die Punkte bei den Babys noch sozusagen in der Entwicklung sind, sind das ganz große Areale, so dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sich das im Buch mal anguckt, die eigentlich immer findet, weil die sind so groß, dass sie sie mit dem Daumen eigentlich gar nicht verfehlen können. Also es ist eine Möglichkeit wirklich darüber, aber natürlich ist es viel schöner, in den Kurs zu gehen und nochmal eine Anleitung zu bekommen.
Natürlich. Das Buch werden wir dann auch anführen und auch natürlich nähere Informationen unter babyski-azu.de beziehungsweise at. Was ich mir gemerkt habe, einen sehr, sehr simplen Punkt in der Handfläche.
Ja.
Das ist der Palast der Gelassenheit. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wo sitzt denn dieser Palast der Gelassenheit, Karin?
Also wenn Sie jetzt Ihre Hand mal öffnen, in die Handfläche schauen, dann genau in der Mitte von der Handfläche liegt dieser Punkt. Mhm. Und da hat zwei Übersetzungen, Palast der Nervosität oder der Gelassenheit, weil der bewirkt Gelassenheit. Und das ist beim Baby, kann man den ganz sanft zirkeln, was ganz viele Mütter intuitiv beim Stillen machen, weil der unterstützt eben die Saugfähigkeit vom Baby, dass die besser trinken können, dass die nicht so viel Luft schlucken. Aber der ist auch ganz toll, gerade in unseren Schulprogrammen, da bekommen die Kinder, wir nennen es einen Zauberstein, die dürfen sich einen schönen Kieselstein oder eine Kastanie aussuchen. Und wenn man mit der dann zwischen beiden Händen rollert, bringt es einfach Gelassenheit, gerade vor Klassenarbeiten. Funktioniert aber auch super gut jetzt gerade für Eltern, wenn die merken, oh, zu langsam sind meine Nerven doch sehr am Ende. Mhm. Dass man eben einen Tennisball oder was man gerade hat, nehmen kann und auch wieder zwischen der Hand rollern. Die Chinesen und die Japaner hatten ja früher schon diese Handschmeichler. Und man merkt dann einfach sehr schnell, dass man ruhiger wird, gelassener wird, dass die Atmung wieder fließt. Und da sieht man wieder, dass viele von diesen Techniken, die wir für Babys benutzen, eigentlich für die ganze Familie hilfreich sind.
Ski-Azu, die Technik für die Familie. Also man kann eigentlich gar nichts falsch machen.
Nein.
Wenn man ein paar Techniken sich aneignet, sei es jetzt über das Lesen Ihres ganz neu erschienenen Buches oder über die Fortbildungen, beziehungsweise wenn man ganz unsicher ist, sich eine Ski-Azu-Therapeutin einfach mal gönnt. In die Gesundheit investiert.
Genau. Und in Österreich haben wir ja schon doch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile Elternkurse anbieten. Also wenn man da mal dann ins Internet geht, kann man die Kolleginnen auch finden.
Wunderbar, das wäre jetzt eine Frage gewesen, wie wir in Österreich so schnell wie möglich zu dieser japanischen Gesundheitsmethode kommen können. Aber sprechen wir vielleicht nochmal, es gibt jetzt auch unterschiedliche Kurse, die Eltern machen können, auch Großeltern. Was haben Sie denn da so im Laufe der Jahre entwickelt, Karin?
Also es gibt natürlich einmal die Ausbildungskurse für diejenigen, die nachher Elternkurse geben möchten oder Babys behandeln möchten oder Eltern begleiten möchten. Und dann gibt es eben die Eltern-Baby-Kurse. Da sind die Kolleginnen, das sind meist 4 Termine, die einmal pro Woche stattfinden, wo eben Eltern sozusagen die Techniken lernen, wie sie ihr Baby und sich selber unterstützen können. ganz, ganz große Begeisterung stoßen auf unsere Papa-Baby-Kurse. Leider haben wir immer noch viel zu wenig männliche Kollegen. Ich kriege ganz oft von Kliniken Anrufe, die fragen, ob ich nicht einen Kollegen vermitteln kann. Also es sind Kurse von Vätern für Väter. Was bei uns gerade auch ganz groß nachgefragt wird, sind die Großelternkurse. Weil viele Großeltern sagen, bei uns ist schon eine ganze Weile her, wir würden einfach gern wissen, was ist auch so der neue Stand, was beachtet man jetzt, und bevor man jetzt sozusagen dann mit den Kindern da in die Diskussion kommt, gehen die einfach lieber in den Kurs und holen sich da das Wissen.
Wunderbar, das heißt also, so eine leichte Vorbereitung, vorzugsweise bevor das Baby zur Welt kommt, verschiedene Techniken zu erlernen oder auch einen anderen Blickwinkel auf die Entwicklung der Familie bekommen zu können, da kann gar nichts falsch daran sein, sich dieser japanischen Tradition mal zu widmen und einfach mal reinzuspüren und auch einfach die Perspektive zu wechseln. Das bereichert uns ja auch im Aufnehmen von unseren eigenen Fragen und Sorgen und Ängsten vielleicht, die wir haben, bevor wir Eltern werden. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen. Da gibt es jetzt Kinder, die wenige, Gott sei Dank, aber dennoch, es werden leider mehr, die Berührung generell ablehnen. Warum?
Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins, dass es zunimmt. Und es gibt im Moment die verschiedensten Erklärungsansätze dafür. Das Fachwort ist taktil überempfindlich, also berührungsüberempfindlich. Und je nach Richtung, die einen sagen, es ist Elektrosmog, die nächsten sagen, es ist Ernährung, die nächsten sagen, es ist Stress in der Schwangerschaft. Wir wissen es tatsächlich nicht. Aber das kann zu massiven Bindungsstörungen führen, weil das sind Babys, die leichte Berührung nicht gut ertragen können. Das heißt, die Mama streichelt das Baby ganz zart, was wir ja intuitiv machen. Das Baby weint. Papa kommt abends heim und nimmt so richtig einen Arm und drückt das, und Baby freut sich. Und dadurch bekommen oft die Mamas dann das Gefühl, oh, ich mag es nicht so gerne. Und gerade dann in dem Kurs zu lernen, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern wenn ich lerne, das Baby anders zu berühren, wie fasse ich es an, wie nehme ich es hoch, können wir da so viel Erleichterung geben und die Babys können entspannen. Und ja, und dadurch verhindern wir diese Bindungsprobleme.
Das geht ja teilweise, wie ich auch vernehme oder vernommen habe, bis zum Stillen, das ein Problem wird, weil ja, die Babys diese Nähe zur Mama nicht aushalten und auch nicht gestillt werden wollen.
Richtig. Die drücken sich dann richtig gehend weg, ja, überstrecken sich und drücken sich weg. Und natürlich erscheint dann für die Mama dieses Bild, es mag mich nicht, es mag meine Brust nicht, ich kann nicht stillen. Und im Grunde genommen geht es nur darum zu lernen, wie fasse ich es richtig an, wie gebe ich die Sicherheit, um einfach das zu überwinden.
Das heißt, man muss nicht mit dem Stillen aufhören, sondern man muss nur wissen, dass man den Druck oder die Körperhaltung anpasst.
Genau, ganz genau. Das sind so oft so ganz kleine Bausteine, womit wir die ganze Familie so entlasten können. Man muss einfach beobachten, das einordnen und die Unterstützung anbieten können.
Vor allem die richtigen Menschen finden, die einem dahingehend Tipps geben können und nicht irgendwo googeln oder noch unsicherer werden. Und ja, es vergeht dann so viel Zeit und viele Frauen sind dann, wie Sie sagen, völlig unsicher, hören vielleicht auch auf zu stillen, genau, weil sie sich einfach völlig überfordert fühlen, auch mit dem Gefühl, mein Baby mag das nicht, was ich ihm da gerade anbiete. Ja. Also vorab lernen, einen Weg für sich zu finden, andere Perspektiven zulassen, andere Möglichkeiten, dass es bei jedem Baby völlig anders sein kann, nämlich auch von einer Mama zwei Babys ganz anders sein können.
Richtig, ich glaub, auch Zwillinge.
Da wollte ich gerade sagen. Auch Zwillinge können mit Drucktechniken und Körperarbeit wahrscheinlich besser gelesen werden. Ist das so?
Ja, also das, was mich so fasziniert hat an diesem japanischen Bild, Menschenbild oder Kinderbild, ist diese Idee, die Kinder bringen alles mit und es liegt an uns sozusagen, ihnen die Möglichkeit zu geben, das zu entfalten. Also wir gehen immer von den Stärken aus. wird hier ja auch langsam immer mehr. Aber früher, wie ich meine Ausbildung machte, haben wir hier immer erstmal nach Defizit geguckt. Und das Denken haben wir jetzt von der japanischen energetischen Sicht nicht, sondern wir gehen immer davon aus, es ist alles vorhanden und es ist mein Job zu gucken, wie kann sich's entfalten.
Schön. Wunderschöner Ansatz und auch eine wunderschöne Art der Begegnung mit dem Wesen Mensch. Auch diese Beruhigung, es ist schon alles da, wenn genau. Die Babys kommen. Karin, das war eine wunderschöne erste Begegnung in die japanische Baby-Shiatsu-Tradition. Ich hoffe, wir hören dann noch weitere, detailliertere Podcasts, wo wir auch vielleicht Techniken, auch wenn es der Podcast ist, aber so mitgeben können und auch aus dem Vollen schöpfen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die erste Online-Begegnung von How to Baby, eurem Podcast rund ums Thema Entwicklung, Erziehung, schwanger werden, schwanger sein. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei einer nächsten Folge und wünschen euch bis dahin, dass ihr euch drückt, dass ihr euch lieb habt und gesund bleibt. Liebe Karin, danke für dieses Gespräch. Ganz liebe Grüße nach Deutschland. Und vielen, vielen lieben Dank für diesen ersten Einblick. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich einfach auf die Möglichkeit von Babyscherzo so hinweisen durfte und freue mich, wenn wir uns wieder sprechen können.
Ich mich auch sehr. Und wir freuen uns, wenn wir von Österreich aus das deutsche Publikum über Baby Shiatsu auch erwischen. Und vielen lieben Dank. Ganz, ganz viel Gesundheit. Und ich drücke sie mal, Karin. Okay, danke. Genau. Alles Liebe.
Danke.
Tschüss. Baba.
Tschüss.
Ja, und euch auch viel Gesundheit. Danke fürs Zuhören. Geht rein in How to Baby. In Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook findet ihr uns, gebt uns eure Wünsche, Fragen etc. weiter. Alles, alles Gute. Baba.